Liebe Gemeinde, dieser kurze Text aus dem Evangelium des Matthäus, den wir eben gehört haben, enthält auffallend viele Ausrufezeichen. Die kann man zwar nicht hören, aber irgendwie wird doch deutlich, auch beim Hören, es sind ganz kurze Sätze, die Jesus spricht. Und die Sätze enthalten eine gewisse Schärfe. Es wirkt, als sei Jesus in Rage geraten. Er spricht über eine Haltung, die keinen Seltenheitswert hat. Sie ist der Schlüssel für Selbstgerechtigkeit. Sie befördert Unversöhnlichkeit. Sie sieht die Gründe für alle Übel immer beim anderen. Jesus erlebt die Schriftgelehrten seiner Zeit genau so. Sie sind sich sicher zu wissen, was richtig und falsch, gut und böse ist. Sie haben ein ausgeklügeltes Regelwerk, das sie verteidigen und das ihnen Autorität verleiht. Sie richten gerne über andere und werden Jesus in Jerusalem vor einen Richter schleppen, der anfangs unschlüssig wirkt, dem die Lage ungemütlich erscheint, der nach einem Ausweg sucht und bekanntlich andere Gefangene ihnen anbietet. Und dennoch gibt er am Ende klein bei und folgt ihrem Gebrüll, Jesus ans Kreuz zu bringen. Jesus weiß, dass es so kommen wird. Und er weiß, wie zerstörerisch der öffentliche Pranger ist, diese Lust, andere vorzuführen. Er weiß um das Gift der Selbstgerechtigkeit. Sie lassen ihn bei jeder Gelegenheit spüren, dass ihnen sein Verhalten fremd ist und sie Unordnung befürchten. Mit sündigen Menschen essen und trinken, eine samaritanische Frau am Jakobsbrunnen treffen und ihr das Wasser des Lebens zusagen, wo doch ein Jude in keinem Fall mit Menschen aus Samaria spricht, schon gar nicht mit einer Frau. Den Menschen über den Sabbat stellen, die Ehebrecherin nicht steinigen lassen, die Händler aus dem Tempel treiben, reden wie einer, der Vollmacht beansprucht, die allein bei ihnen, den Schriftgelehrten, liegt. Wunder tun, die ihm die Zuneigung und die Wertschätzung von Menschen einbringt, das alles finden sie schrecklich. Das kommt auf ihre Liste seiner Vergehen. Liebe Gemeinde, wenn mich jemand fragt, wie kann ich das Christentum kennenlernen? Was soll ich lesen, damit ich einen Zugang bekomme zu dem Fundament? Dann fallen mir unwillkürlich die Begegnungen Jesu mit Menschen ein. Da in diesen Begegnungen Jesu mit Menschen, in den Gesprächen, die geführt werden, wird gleichsam das Gegenprogramm sichtbar. Jesus begegnet den Menschen ohne jeden Vorbehalt. Die samaritanische Frau kann kaum fassen, dass er mit ihr spricht. Das Gespräch entwickelt eine ungeheure Dynamik und gibt dieser Frau eine Perspektive. Frei nach dem Wort aus dem Johannesevangelium: Ich bin nicht gekommen, die Welt zu richten, sondern um sie zu retten. Das ist bekanntlich ein zentrales Wort Jesu. Dem reichen Jüngling, der Ehebrecherin, dem Zöllner werden in der Begegnung mit Jesus durchaus Fehler, Ungereimtheiten, Schwächen deutlich. Er sagt es ihnen im Zweifel auch klar. Er erweckt nicht den Eindruck, dass das unausgesprochen bleiben muss. Er erweckt nicht den Eindruck, dass das egal ist. Er entwickelt nicht den Eindruck, als sei man ja irgendwie doch über alles im Konsens. Er sagt es ihnen im Zweifel. Aber er spricht mit ihnen so, dass es eine Perspektive gibt, keinen Richterspruch. Das ist die große Dynamik in diesen Begegnungen, in diesen Gesprächen. Er macht denen, denken Sie an die Ehebrecherin, er macht denen, die den Stein bereits in der Hand halten, deutlich, dass sie nicht befugt sind, die Frau zu steinigen. Das bekannte Stoppsignal, wer selbst ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Damit war klar, da ist keiner in der Truppe, die da steht, der das von sich behaupten kann. Kurzum, die Begegnungen Jesu mit Menschen sind eine Provokation über die Wächter, über Einflusssphären und Regelwerke. Das war damals so, das ist heute so. Diese Begegnungen entwickeln eine unerwartete Dynamik. Sie werden mit überraschenden Botschaften verbunden. Sie lassen eine andere Logik des Lebens erkennen als die bislang vertraute. Jesus provoziert. Er deckt Verlogenheit auf. Er durchbricht Verengungsgeschichten. Er öffnet bislang unentdeckte Räume und Perspektiven. Er spricht gar vom Leben in Fülle. In diesen Begegnungen wird ein neuer Geist spürbar, der dem Leben gegenüber eine Wertschätzung und eine Präsenz zeigt, die Vorrang bekommt vor den althergebrachten Regeln, ohne mit diesen Regeln brechen zu wollen. Er will keinen Bruch mit dem bisherigen. Er will überzeugen durch einen anderen Umgang, einen anderen Zugang zu den bestehenden Ordnungen. Aus Gewohnheiten sollen Überzeugungen werden. Die selbstkritische Frage soll sein, von welchem Geist sind unsere Ordnungen und unser Handeln geprägt? Genau daran scheiden sich bei denen, die ihm zuhören, die Geister. Das ist das, was den einen als eine große, befreiende Erfahrung vorkommt, was sie erleben als Perspektive für ihr Leben, auch in schwierigsten Situationen. Und die anderen finden das genau in den Perspektiven, die er eröffnet, die Gefahr von Unruhe steckt. Die Gefahr, den Menschen im Mittelpunkt zu stellen, den Menschen über den Sabbat zu stellen und also eine Atmosphäre zu schaffen, eine Situation heraufzubeschwören, bei der nicht mehr die Wächter über Regelwerke das Sagen alleine haben, und nicht mehr das, was immer gegolten hat, vor allem steht, was neu sich entwickelt. Karl Rahner, der Jesuit und große Theologe, der am Karsamstag vor 40 Jahren oder am Karsamstag diesen Jahres wird sich der 40. Sterbetag wird der 40. Sterbetag von ihm sein, hat es einmal sehr schön in die Worte gebracht, als es um Kirche und unsere Zeit ging, und hat gesagt, jede Tradition, die dafür sorgt, dass nichts Neues zugelassen wird,
bricht ab.
Wenn von vornherein, wenn am Beginn einer Debatte schon klar ist, was nicht herauskommen darf, wenn am Beginn einer Debatte, anders gesprochen, schon klar wird, was herauskommen muss, nämlich das, was wir kennen, was uns vertraut ist, was wir mögen und bloß nichts Neues, dann bricht die Tradition ab. Und einen in vielerlei Hinsicht tiefgreifenden Bruch mit Traditionen erleben wir derzeit. Deshalb ist die Frage so zentral und es ist eine ganz gute Frage für diese österliche Bußzeit. Was ist der Geist, aus dem heraus wir leben, streiten, entscheiden, handeln und gestalten? Als Menschen des Christentums und als Gesellschaft mit kultureller und religiöser Vielfalt. Das ist eine zentrale Frage in diesen Tagen für die österliche Bußzeit, für den Weg auf Ostern hin, aber auch für unsere Gesellschaft als Ganze. Was ist der Geist, aus dem heraus gestritten wird? Was ist der Geist, aus dem heraus politisch gestaltet wird? Was ist der Geist, aus dem heraus kulturell in unserer Gesellschaft gestaltet wird? Was schließlich ist der Geist, aus dem heraus Christinnen und Christen in diese Gesellschaft hinein wirken? Ich finde, unsere Streitkultur in der Kirche, in der Politik, in unserer Gesellschaft ist ziemlich erbärmlich geworden. Gruppen, die sich in Blasen eingerichtet haben, rasen förmlich aufeinander los. In der anderen Blase, in der Blase, zu der ich nicht selbst gehöre, wird gleichsam die Inkarnation des Bösen gesehen. Die Sprache im öffentlichen Leben, auch in den Parlamenten, ist verroht. Wird dem, was ein Parlament in einer freiheitlichen Demokratie bedeutet, nicht mehr gerecht. Gegner in der Sache werden zu Feinden erklärt. Wohlgemerkt, Streit gehört zur Demokratie. Ich habe auch immer gerne gestritten im Parlament. Das ist überhaupt nicht zu kritisieren. Aber wie es landläufig manchmal heißt, der Ton macht die Musik. Und mit wem ich sachlich unterschiedlicher Meinung bin, den kann ich doch nicht im Ernst zu einem Feind der Demokratie erklären. Nein, Streitkultur braucht eine gewisse Würde. Streitkultur braucht den Respekt vor denjenigen, mit denen ich streite. Streitkultur braucht einen Sinn dafür, dass auch bei dem anderen und in der anderen Blase nicht alles falsch ist. Es sich lohnt, zuzuhören. Jan Assmann ist vor wenigen Tagen verstorben, der große Ägyptologe. Jan und Aleida Assmann, ein großartiges, wunderbares Gelehrten-Ehepaar, kann man sagen, in Deutschland, haben 2018 in ihrer Dankesrede zur Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels daran erinnert, dass Demokratien durch Streit und Debatten gestärkt werden. Sie haben ebenso deutlich darauf hingewiesen, dass es unstrittige gemeinsame Überzeugungen geben müsse, von der Verfassung bis zu den Menschenrechten. Überzeugungen, die nicht zur Disposition gestellt werden dürfen. Dauerhaftes Misstrauen ist Gift. Die beiden haben in dieser Rede gesagt, ich zitiere sie, es ist absolut fundamental, dass wir einander vertrauen können. Fundamental bedeutsam für eine demokratische Ordnung, dass wir einander vertrauen können und dass wir nicht jenen folgen, die unentwegt nichts anderes tun, als Misstrauen zu säen. Denen es überhaupt nicht um Programm geht, denen es nicht um die Zukunft geht, sondern Misstrauen in eine Gesellschaft zu bringen. Das sprengt Gesellschaften, das sprengt Demokratien. Das ist die bewusste Abkehr von dem, was uns in Verfassung, Menschenrechten und dem, was die Urkunden unseres Gemeinwesens sind, überliefert ist. Wir müssen also, davon bin ich überzeugt, liebe Gemeinde, wir müssen uns auf die Fundamente besinnen, die ein demokratisches Gemeinwesen ermöglichen und tragen. Und auf Kirche übertragen, wir müssen uns auf die Fundamente besinnen, die kirchliches Leben ermöglichen, prägen, profilieren. Der Konsens über das Fundament ist bedeutsam, daran zu arbeiten, dass der fundamentale Konsens nicht zur Disposition gestellt wird, ist zwingend. Zugleich gilt, der Dissens in vielen Fragen, die den Streit lohnen, ist dem nicht abträglich. Beim Streiten gelten Argumente und auch die Bereitschaft anzunehmen, dass in dem, was andere sagen, auch ein Funke Wahrheit sein kann. Und so frage ich mich manchmal, muss denn alles, was uns nicht passt, an den Pranger gestellt werden? Ein Beispiel aus unseren Tagen, das Ihnen auch geläufig sein wird. Da fordern die einen vehement und gleichsam missionarisch das Gendern. Und die anderen wollen mit gleicher Leidenschaft und gleichsam missionarischem Auftrag Gendern verbieten, sogar per Gesetz. Und so schaukeln sich Debatten zu regelrechten Kulturkämpfen hoch. Und ich frage mich, sind wir nicht mehr in der Lage, mit einem Dissens in der Sache pragmatisch umzugehen? Muss alles, worüber wir unterschiedlicher Meinung sind, zu einem Kulturkampf gemacht werden? Muss jeder Pragmatismus als Beliebigkeit abgetan werden? Je diverser eine Gesellschaft ist, je mehr die Vielfalt in unserer Gesellschaft, im Gemeinwesen wächst, umso häufiger gibt es Meinungsverschiedenheiten über alles Mögliche, weil es eine von Vielfalt geprägte Gesellschaft ist. Und übrigens auch Meinungsverschiedenheiten im Raum der Kirche, weil auch Kirche, Weltkirche, katholische Kirche auf allen 5 Kontinenten viel größere Vielfalt kennen, als es uns oft bewusst ist. Die Weltkirche ist ein Kosmos der Vielfalt. Gemeinsames Fundament und zugleich große Vielfalt an gelebtem Leben in Kirche und in der Tradition des Christentums. Das ist die Stärke der Weltkirche. Kein monolithischer Block. Nicht alles so, wie es irgendwo dekretiert wird. Nein, überall hat Kirche auch vor Ort zu tun mit der Kultur, in der sie ist. Gehen Sie in einen Gottesdienst nach Soweto, in einen Gottesdienst auf die Philippinen, nach Paris und Hildesheim, und Sie stellen fest, es ist stark geprägt von dem, was kulturell, was mental an diesem Ort in diesen Kulturen, in diesen verschiedenen Kontinenten Menschen erfüllt. Wir müssen uns auf die Fundamente besinnen. Wir müssen lernen, dass uns Vielfalt nicht bedroht. Wir müssen nicht jeden Punkt zum Kulturkampf erklären. Und wir müssen auch einschreiten, wenn der Eindruck erweckt wird, das sei jetzt ein notwendiger Kulturkampf. Wo das Maß an Unversöhnlichkeit stetig steigt, wird der Friede in unserer Gesellschaft zerstört. Und übrigens, wo der Geist der Unversöhnlichkeit in der Kirche immer mehr steigt, sprengt das auch Kirche und macht uns nicht attraktiver für die, die auf uns schauen, die unsere Verunsicherung spüren, die unseren manchmal fehlenden Pragmatismus spüren, mit den verschiedenen Meinungen vernünftig umzugehen, pragmatisch interessiert, neugierig bleibend, auch wenn der oder die, die mit mir spricht, ganz anders redet, ganz anders orientiert ist, als ich es bislang kenne, wo immer mehr Verengungsgeschichten geschrieben werden, mit denen erklärt wird, wie es zu gehen hat, nach den Erklärungen der gerade lautesten Blase. Das ist die Situation, die wir erleben. Immer die lauteste Blase gibt vor, was geht und was nicht geht. Das macht immer unversöhnlicher. Da entstehen bemerkt oder unbemerkt Spaltungen in unserem Gemeinwesen, die nur mühsam wieder überwunden werden können. Spaltung zu schaffen geht schnell. Spaltung zu überwinden ist anstrengend. Vertrauen kaputt zu machen geht schnell. Vertrauen wieder aufzubauen ist ein langer Prozess. Und das alles gilt für die Weltkirche ebenso wie für unsere Gesellschaft. Liebe Gemeinde, am Aschermittwoch wird von Umkehr gesprochen, in unserer Gesellschaft von notwendiger Transformation. Das ist so ein Wort, das kommt jeden Abend irgendwie in den Nachrichten vor. Und wenn es nicht bleiben kann, wie es ist, und das steckt in dem Begriff und das steckt im Wort Umkehr, dann wird gestritten über die Wege und Ziele von Umkehr und Transformation. Das ist nicht neu. Es ist auch nicht zu beklagen. Es kann sogar richtig interessant und inspirierend sein. Es kann aber nicht vor allem aus Vorwürfen, Misstrauen, Unterstellungen, Richten und gerichtet werden bestehen. Die Begegnungen Jesu mit Menschen sind ein großer Wurf, auch für unsere Zeit. Seine Mahnung zu richten und gerichtet werden, hat es in sich. Nicht retten, nicht richten, sondern retten. Nicht verdammen, sondern Perspektive geben. Ich finde, dieser Wurf, dieser große Wurf und diese Mahnung Jesu sind ein Angebot, können unser Angebot als Christen und Christinnen an unsere Gesellschaft sein, an dem Gemeinwesen, in dem wir leben. Wir können aus diesem Geist heraus gestalten. Dann wird die Umkehr vielleicht auch eine Wirklichkeit zeigen, die Papst Franziskus am Aschermittwoch in der römischen Kirche Santa Sabina so ausgedrückt hat. Ich zitiere ihn: Ohne es zu merken, haben wir keinen verborgenen Ort mehr, an dem wir innehalten und uns zurückziehen können. Wir sind in eine Welt eingetaucht, in der alles, selbst innerste Emotionen und Gefühle, in den sozialen Medien erscheinen muss. Selbst die tragischsten und schmerzhaftesten Erfahrungen laufen Gefahr, keinen verborgenen Ort zu haben, an dem sie geschützt sind. Alles muss offengelegt werden, zur Schau gestellt, dem Geschwätz des Augenblicks überlassen werden. Zitat Ende. Und er verbindet damit die Empfehlung, zum Wesentlichen unseres Lebens zurückzukehren. Dazu gehört auch, den Balken im eigenen Auge wahrzunehmen, bevor ich den Splitter im Auge des anderen sehe.